Guten Morgen. Rückblick auf die letzte Woche. Ich hatte Ihnen in Form eines neuzeitlichen Philosophierens vorgestellt, das sich inhaltlich von der mittelalterlichen Orientierung am christlichen Dogma ganz abgelöst hat und das auch die entsprechenden Darstellungsformate, mitlaufende Belege durch Bibelstellen oder andere Autoritätsbeweise, die eng an die kirchlichen Glaubensbekundungen und auch Lehrformate angelehnte Form hinter sich lässt. Die vorgestellten Texte behalten allerdings das Ideal der strengen Ordnung der Argumente bei. Auch das Element des Disputs mit anderen Lehrmeinungen, der ausführlich geführt wird, kehrt zwar teils in Zusätze verbannt, als Auseinandersetzung mit möglichen Gegeneinwänden zu einer vertretenen Position wieder oder wird beibehalten, je nachdem, wie man sieht. Was die neuzeitlichen Abhandlungen tun, läuft also darauf hinaus, eine zwar veränderte und insbesondere von der Sache her geleitete, allein von der Sache her geleitete der Idee nach, auch eine problematisierende, nicht minder aber demonstrativ wissenschaftliche Vorgehensweise zu kultivieren. Und da, wo sozusagen klar ist, dass es wissenschaftlich sein muss, wird in Teilen auch an die alten akademischen Formate, die überlieferten akademischen Formate der Scholastik angeknüpft. Die Traktatkultur des Mittelalters wird um ihre Glaubenspostulate, ihre biblischen Referenzen und ihren dogmatischen Rahmen erleichtert oder dieser Rahmen wird ausgeblendet, weggelassen. Die Stimme des Autors tritt nach vorn, eine selbsttragende Architektur der Gedanken wird vorgeführt und die Schriften werden kürzer, auch ein Detail, das zu vermerken ist. Dennoch bleiben das vollständige Abarbeiten von Einwänden und ein Stück auch des scholastischen Ernsts, könnte man sagen, der die mittelalterlichen Summen prägt. Ernsthaftigkeit ist auch eine Komponente der Systementwürfe der rationalistischen Philosophien des 17. und 18. Jahrhunderts. System heißt ursprünglich zwar lediglich lose Sammlung, bei den neuzeitlichen Logikern nämlich, die diesen Ausdruck im 17. Jahrhundert geprägt haben. Sehr schnell wird aus dem Systemanspruch jedoch ein Ordnungspostulat, das es in sich hat und dem sich rationalistische Autoren der äußeren Form nach wie auch in der Gedankenführung mit großer Akribie und Gründlichkeit verschreiben. Angesehen hatten wir uns drei prominente Texte, die hier, lassen wir die inhaltlich differenten Ansätze ein Stück weit beiseite, eben auch für unterschiedliche Lösungen auf der Ebene jener nun im Vergleich zum Mittelalter sehr viel freieren Formenwahl stehen. Die Ethik von Spinoza zeigte mustergültig das Vorgehen More oder Ordine Geometrico. Die Schrift orientiert sich am Vorbild der Geometrie, genauer an den Elementen des Euklid, einem für die Mathematik im wesentlichen Zügen ja zeitlos gültigen Lehrwerk. Und auch das ist sicherlich ein Grund, warum die Geometrie oder die Mathematik überhaupt kandidiert als alternatives Anlehnungsmodell zur Bibel. Diese uralte Würde sozusagen der ersten Wissenschaft, insbesondere der ersten so präzisen Disziplin. Die altgriechische Wissenschaftlichkeit, sprachlich extrem verknappt, beweisorientiert, nicht auf Vorschriften, sondern auf logische Konsistenz angelegt, stellt eine klare Alternative zur gesamten lateinisch-sprachlichen Gelehrsamkeit der christlichen Ära dar. Auch der Anspruch auf fachliche Eigenständigkeit der Philosophie, Eigenständigkeit gegenüber der Theologie, wird erneuert auf diese Weise. Wir haben gesehen, wie die knappe, in sich querverweisreiche Architektur der Lehrsätze in diesem an der Geometrie angelehnten Darstellungsstil nicht zuletzt auch den Buchgebrauch verändert. Ein blätterndes Lesen, das die Bezüge herstellt, die das Werk von innen her dicht und kompakt machen ist erforderlich und ein gleichsam verräumlichendes Beherzigen von Gedankenverbindungen tritt in den Vordergrund. Überhaupt scheint das wiederholende, memorierende Lesen ersetzt zu werden durch ein verstehendes Lesen, das darauf hinausläuft, eine Gedankenarchitektur begehbar zu machen, die durch den Text vorgeschlagen und begründet wird. Ein verstehendes Lesen, das eben auf logische Zusammenhänge abzielt und diese logischen Zusammenhänge zu verinnerlichen sucht, nicht unbedingt aber das Auswendiglernen von Formulierungen in den Mittelpunkt stellt. Descartes' Meditationen und Leibnizens Monadologie enthalten ebenfalls Hinweise auf das mathematische Vorbild. Jedoch will Descartes, wie er an einer Stelle, also jetzt nicht in den Meditationen, sondern im Diskurs über die Methode erläutert, Descartes will ausdrücklich nicht allein die Geometrie zum Vorbild nehmen, sondern er will die Stärken der Geometrie, beweisend Wege gehen zu können, mit den Stärken der Algebra, wie er das genannt hat, nämlich mit der abkürzenden Arbeit mit Repräsentationen, also Kürzeln für das, was gemeint ist, verbinden. Heraus kommt bei Descartes eine in der Tat betont lineare Gedankenführung oder auch Textorganisation in den Meditationen, verbunden mit einer Art Technik der subjektiven Kamera, könnte man sagen. Also dieser Ich-Erzähler führt den Leser Schritt für Schritt in durchnummerierten Abschnitten, aber auch in Kapiteln, die jeweils für einen Tag stehen, dessen Gedankenarbeit man gewisserweise miterleben kann, durch das Argument hindurch und macht eine Art Wegstrecke zum gedanklichen Angebot an den Leser. Leibniz wiederum arbeitet mit knappen, ebenfalls durchnummerierten Gedankenpaketen, könnte man vielleicht sagen, die sich als Argumentationsschritte lesen lassen, aber auch, anders als Descartes, ein Stück weit wie kurze aphoristische Artikel funktionieren. Verweise, die das Ganze zum Systemzusammenhang verdichten, gibt es auch hier. Also Verweise von der Art des Morigeometrico-Stils, den wir bei Spinoza gesehen hatten, also im Werk wird durch Verweise auf andere Paragraphen und so weiter eine Art Netz hergestellt. Aber Leibniz verweist weniger auf Stellen in der Monadologie selbst als auf andere Partien seines riesigen Gesamtwerks, insbesondere auf die Theodizee, die er als sein Hauptwerk versteht. Und insofern konnte man die Monadologie bezogen auf das Leibnizsche Oeuvre ein Stück weit, oder auch den Text selbst, wie er denn da sich projiziert, auf ein Ganzes mit seinen Verweisen, als so eine Art, in so eine Art Registerfunktion oder Aufschlüsselungsfunktion fürs Gesamtwerk lesen. Bilanzieren lässt sich das Formenspiel des neuzeitlichen Philosophierens auf der Basis der winzigen Stichprobe von nur drei Texten, die wir da in der vergangenen Woche gezogen haben, nicht. Aber wir können festhalten, dass der akademisch-philosophische Diskurs das Terrain gewechselt hat, ohne die Formenwelt, der er über Jahrhunderte zugehört hatte, gänzlich zu verlassen. Die strengen Abhandlungen nun, die wir uns in der letzten Woche angesehen haben, das hatte ich schon angedeutet, sind freilich nur eine unter den neuen möglichen Formen, welche die Philosophie jener Zeit genutzt hat. Einer Zeit, die, das müssen wir uns klar machen, jetzt rückblickend nicht mehr Mittelalter genannt wird oder genannt werden kann, aber ja trotzdem noch eine ist, in der die Dominanz kirchlicher wie auch weltlicher Zensurmächte keineswegs vollständig verschwunden ist. Also auch die Texte, die wir uns beim letzten Mal angesehen haben, stehen selbstverständlich unter dem Vorzeichen, in irgendeiner Weise sich zur im Prinzip gebotenen Kirchenkompatibilität des Philosophierens zu verhalten, sage ich mal vorsichtig. Also sprich, man musste manövrieren und sehr sorgfältig argumentieren, wenn man in die Nähe von Positionen sich begab, die das Dogma zu verletzen scheinen konnten. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch weltliche Zensur mit im Spiel, bevor ein bevor ein Text publiziert werden kann von dem Typ, wie wir ihn in der letzten Woche uns angesehen hatten. Es gibt gleichwohl eben einen ganz anderen oder andere Stränge des philosophierenden Schreibens in dieser Zeit, die nicht diese akademischen, betont wissenschaftlichen Abhandlungsformate kultivieren, sondern anders vorgehen, um mit einem öffentlichen Publikum zu kommunizieren. Gleichzeitig ist das dann auch ein etwas breiteres Publikum als die doch sehr spröden, gelehrten Texte vom Typ Spinoza, Descartes, Leibniz so direkt adressieren. Damit komme ich heute auf jene literarisch sehr viel freiere Parallelspur zu sprechen eines neuzeitlichen Philosophierens, das sich gerade nicht der akademischen Form der Abhandlung oder des Großformats des Systems bedient, sondern fiktionaler Mittel. Symbolisch mehrdeutige, als Vergleiche angelegte, teils auch in Versformat, also poetisierend angelegte Überlegungen, bilden einen einerseits unterhaltsamen, andererseits aber eben auch an das Gelagerten, ein Stück weit unverbindlicheren Rand des wissenschaftlichen Diskurses. Ich hatte schon erwähnt, dass wir jetzt uns auch sicher sein können, also in der frühen Neuzeit beginnend und im 17. und 18. Jahrhundert dann zumal, dass es bürgerliche Leser gibt, dass es also eine Leserschaft gibt, die auch gutiert, wenn man sich sowohl abseits des theologischen oder christlich-erbaulichen Formates als auch abseits der strengen akademischen Philosophie bewegt. In diesem Feld, das sich an ein etwas breiteres, natürlich gebildetes, aber etwas breiteres Publikum mit adressiert, geht es teils leichtfüßiger und weniger gründlich zu, teils lassen sich gerade auch kritische Botschaften in chiffrierter Form ausgesprochen gut gerade hier und in Gestalt literarischer Formate platzieren. Dazu kommt, wenn man eine eher literarisch ansprechende, vielleicht sogar fiktionale, also sozusagen bewusst als Erfindung, als künstlerische Erfindung stilisierte Form wählt, es kommt dazu ein didaktischer Vorteil. Was weniger trocken ist, ist schlicht eingängiger und wird gerade in den bürgerlichen Haushalten geschätzt und dann tatsächlich zu Ende gelesen, diskutiert, wird stimulierend. Raffinierte Kunstwerke, dabei nicht nur der Form nach fiktional, sondern auch im Inhalt bewusst auf Gegenwelten abzielend, finden wir insbesondere in einem Texttyp, um den es heute gehen soll, nämlich in den sogenannten Utopien. In gewisser Weise ist natürlich jeder fiktionale Text eine Utopie, sofern er ein Reich des Erfundenen kreiert und betritt. Aber Utopien sind auch inhaltlich gesehen bewusst auf die Inszenierung des ganz anderen angelegt. Es handelt sich um ein regelrechtes Genre, bemessen weniger nach der äußeren Form, also wie man das literarisch genau baut, so eine Utopie, da gibt es Spielräume, das werden wir auch gleich sehen. Das Genre bemisst sich vor allem nach dem Sujet, also dem, was inhaltlich entfaltet wird, und benannt ist es nach dem 1516 von Thomas Morus, einem englischen Intellektuellen und Politiker, verfassten philosophischen Essay über die Insel Utopia als Ort einer ideal geschilderten Staatsverfassung. Das bei Morus geprägte Stichwort Utopie, Utopia, also Nicht-Ort, Utopos, Nicht-Ort oder Nicht-Nirgends-Ort, könnte man vielleicht auch sagen, wird im 16. bis 18. Jahrhundert vielfach und auf unterschiedlichem Niveau, teils theoretisch anspruchsvoll, teils eher burlesk oder polemisch aufgegriffen. Also sowohl das Stichwort Utopie als auch solche Erzählungen, die in einem erfundenen Anderswo spielen, werden Mode, könnte man regelrecht sagen. Bei Rabelais, Campanella, dem englischen Bischof Joseph Hall, dem Franziskaner Johann Ebelin von Günzburg, bei Francis Bacon oder auch bei Jonathan Swift, der in seiner politischen Satire über Gullivers Reisen wortreich beklagt, dass sein Roman lediglich als Utopie und also als bloße Erfindung betrachtet werde, sieht man das, wie dieses Stichwort Utopie Karriere macht und auch fasziniert. Positiv wie negativ fasziniert. Dass der utopische Text absichtsvoll ein Maximum an Entfernung zur bestehenden Welt und namentlich zur politischen Ordnung, in der man sich befindet, herstellt, ist eine seiner Pointen. Diese Entfernung zur bestehenden Welt wird ihm aber auch immer wieder zum Vorwurf gemacht im utopischen Text. Das war jetzt schon in dem Swift-Zitat, bloße Erfindung, also unrealistisch, Fantasterei, das schwingt auch mit und insofern entwickelt sich Utopie an der Schwelle zur Moderne zu einem regelrechten Kampfbegriff und wird am Ende so viel besagen wie theoretisches Hirngespinst. So ähnlich kennen Sie den Ausdruck heute wahrscheinlich auch, dass man sagt, das ist ja utopisch. Ich komme auf diese Art, den Begriff zu wenden, am Ende nochmal kurz zurück. Das ist sozusagen typisch modern, dieses bloß Erfundene an der Utopie für das Entscheidende zu halten. Zunächst einmal ist das nicht die Hauptstoßrichtung dessen, worauf die Utopien hinaus wollen. Also den Abstand zur Welt, in der der Leser sich bewegt, zu suchen, um möglichst weit wegzukommen von dieser Welt. Das will ich im Folgenden zeigen. Es geht eigentlich genau um das Gegenteil, nämlich um die Rückwendung des Blicks, um die kritische Rückwendung des Blicks auf diese Gegenwart, in der der Leser sich befindet. Von drei für die Philosophie besonders bekannten Utopien, Morus Utopia, schon erwähnt, Tommaso Campanellas Civitas Solis und Francis Bacons Nova Atlantis möchte ich heute jeweils kurz und überblickshaft sprechen. Die Versuchung ist groß, Ihnen heute mehr als sonst tatsächlich größere Teilstücke der betreffenden Texte zu zitieren. Einfach stückweise also auch vorzulesen, wie das gemacht ist, wovon da erzählt wird. Denn auch wenn Gliederungen, Aufbau von Utopien gewisse Besonderheiten aufweisen, ich habe das schon gesagt, der Reiz dieser Textform, auch der philosophische Reiz dieser Textform, erklärt sich in hohem Maße vom Inhalt her. Und insofern werde ich da etwas mehr zitieren als sonst, Ihnen ein Stück weit auch ein bisschen sozusagen Kostproben geben. Ich beginne mit der berühmten Schrift des britischen Intellektuellen Morus, Jurist, Freund des Erasmus von Rotterdam, zugleich in politischen Staatsämtern tätig und ab 1529 Lordkanzler unter Heinrich dem VIII. 1532 wird Morus seines Amtes wieder enthoben, um nach einem Hochverratsprozess schließlich hingerichtet zu werden. Utopia, also dieses Buch, war hierfür nicht der Anlass. Es stammt aus Morus etwas früheren Jahren, wie gesagt aus dem Jahr 1516. Wir sehen aber, deswegen erwähne ich ausnahmsweise hier biografische Details, wie die eher literarisch-fiktionale Form des Philosophierens hier keineswegs sich sozusagen in einem unverbindlichen Freizeitbereich bewegt oder wahrgenommen wird, sondern auf einen öffentlichen Raum trifft, in dem er Wirkung entfaltet und der durchaus reizbar ist auf politische Interventionen oder auf Texte, die als politische Interventionen wahrgenommen werden. Und gerade die leichtfüßige Vermittlung solcher Texte sorgt natürlich für eine sehr viel stärkere öffentliche Wahrnehmung, als das bei akademisch gelehrten Formaten, die mehr oder weniger schon deshalb, weil sie spröde zu lesen sind, im Inneren des akademischen Diskurses dann auch nur zirkulieren, der Fall wäre. Die Utopie oder überhaupt die philosophische Fabel oder Fiktion in der Vielfalt ihrer möglichen Formen ist also keineswegs schon deshalb, weil es sich hier um etwas literarisch Angelegtes handelt, ein politisch harmloses oder unverbindliches Format. Eher im Gegenteil. Im Kern handelt es sich bei Morus Utopia um einen Reisebericht, dessen Handlung rasch erläutert ist. Der Ich-Erzähler trifft bei einer Festveranstaltung eines Freundes auf einen Raphael Hytlodeus. Auf den ersten Blick handelt es sich nur um einen Seemann, aber weit gefehlt, erläutert ihm dem Ich-Erzähler der Gastgeber. Jedenfalls fährt er nicht zur See wie Palinurus, sondern wie Odysseus oder besser gesagt wie Platon. Denn dieser Raphael ist nicht unbewandert in der lateinischen und vollkommen in der griechischen Sprache, die er deshalb besser beherrscht als die Römer, weil er sich ganz auf die Philosophie verlegt hatte, in der es in lateinischer Sprache seiner Feststellung nach nichts von Bedeutung außer einigem von Seneca und Cicero gibt. Er überließ das väterliche Erbgut, auf dem er wohnte, seinen Brüdern und schloss sich, er ist Portugiese, aus Lust die Welt kennenzulernen, dem Amerigo Vespucci an. Dessen ständiger Begleiter war er auf den letzten jener 3 oder 4 Reisen, von denen man bereits überall liest, doch kehrte er von der letzten nicht mit ihm zurück. Zitat Ende. Kurz gesagt wird dann klar, durchstreifte dieser Raphael von da an etliche Jahre auf eigener Faust viele Länder, wie es im Text heißt, bevor ihn ein Schiff schließlich zurück nach Europa trägt. In einem ersten Teil von Utopia werden wir nun Zeugen eines angeregten Tischgespräches zur englischen Außen-, Finanz- und Rechtspolitik, in welchem jener weitgereiste Hytlodeus verschiedentlich fremde Länder und Staatsformen zum Vergleich heranzieht und bereits relativ kritisch von der Lage des englischen Gemeinwesens, Armut, Hunger, Steuern und so weiter die Rede ist. Der Weitgereiste deutet an, dass er da allerlei andere Völker erlebt hat, in denen es anders zugeht. Es stellt sich also heraus, er hat gänzlich unbekannte Gemeinwesen erlebt und vor diesem Hintergrund lässt er sich schließlich überreden, von seinen Reisen im Zusammenhang Zeugnis abzulegen, und zwar gerade mit Blick auf diese anderen Länder, die er da kennengelernt hat. Und so schließt sich als zweiter Teil des Buches ein regelrechter Bericht des Hytlodeus über die Insel Utopia und das politische System der Utopier an. Die Insel hat 54 gleich angelegte Städte, die streng darauf achten, in puncto Wirtschaft wie auch Bevölkerung nicht zu wachsen, die Arbeit gerecht zu verteilen und überhaupt alle Angelegenheiten zu planen. Heute würden wir sagen, dass die Utopier offenkundig nachhaltig wirtschaften. Im Staatsapparat werden die Beamtenstellen rotierend besetzt, nach einem Jahr wird gewechselt, den Familien stehen weise Älteste vor, an der Anhäufung von Besitztümern sind die Utopier nicht interessiert, naturwissenschaftliche Bildung zählt ihnen besonders viel, dazu, obwohl sie Philosophie als solche nicht kennen, besitzen sie sittliche Grundsätze und glauben an eine Gottgeschaffenheit und Unsterblichkeit der Seele. Sklaven gibt es, aber man begegnet ihnen wie auch Narren und Krüppeln mit freundlicher Toleranz, ebenso werden Kranke gepflegt und Kriege nur im Notfall geführt. Als zentraler Punkt kehrt schon im vorgesprächsartigen ersten Teil von Utopia und dann auch bei der Schilderung dieses utopischen Gemeinwesens die Eigentumsfrage mehrfach wieder. Auf der Insel existiert die Institution des Privateigentums nicht. Persönliche Bereicherung gilt als unmoralisch, ja sogar als lächerlich. So kennt Utopia, Zitat, keine missgünstige Güterverteilung. Es gibt weder Arme noch Bettler dort und obwohl keiner etwas besitzt, sind doch alle reich. Denn welchen größeren Reichtum kann es geben, als wenn man jeder Sorge ledig, frohen und ruhigen Herzens leben kann, ohne um das tägliche Brot zu bangen, ohne von der jammernden Ehefrau um das Geld geplagt zu werden, ohne die Verarmung des Sohnes fürchten zu müssen und sich um die Mitgift der Tochter zu sorgen. Zitat Ende. Ich habe euch, so wahrheitsgetreu wie möglich, schiebt Hytlodeus hier ein, die Verfassung dieses Staatswesens beschrieben, das nach meiner festen Überzeugung nicht nur das Beste, sondern auch das Einzige ist, das mit Recht den Namen eines Gemeinwesens für sich beanspruchen kann. Denn wo man sonst von Gemeinwohl spricht, haben alle es nur auf den eigenen Nutzen abgesehen. Hier, wo es nichts Eigenes gibt, berücksichtigt man ernstlich die Belange der Allgemeinheit. Zitat Ende. Aus philosophischer Sicht wundert nicht, dass Morus Inselstaat in vielem an Platons Politeia erinnert, in welcher Sokrates ja ebenfalls von Freunden genötigt die Grundzüge eines guten Staatsaufbaus skizziert. Und der von Sokrates vorgestellte Idealstaat, den es ja in zwei Formen gibt, also in der Form, die gar keinen Luxus kennt, in der Form, die auf Wachstum angelegt ist, also vor allem die erste Form dieses Idealstaats, gleicht in der Tat in vielen Zügen dem, was hier bei Morus geschildert wird. Auch bei Platon ist die ideale Polis eine, die nicht wächst, sondern nur so viel produziert, wie wirklich gebraucht wird. Es gibt bei Platon eine gebildete Wächterkaste, in welcher Gemeinschaftseigentum herrscht, und auch die Orientierung am Gemeinwohl, die hohen sittlichen Standards sind elementar für das platonische Modell. Im Text wird der weit gereiste Berichterstatter, ich hatte das zitiert, ja auch explizit als Leser Platons und des griechischen Kundiger Philosoph eingeführt. Also diese Referenz aufs griechische Vorbild ist ganz ausdrücklich eingebaut. Genaueres Hinsehen lohnt, wenn wir versuchen, jetzt jenseits dieses allgemeinen, also dieser allgemeinen Reminiszenz an den platonischen Idealstaat, so etwas wie Morus eigene Position aus dem Text herauszuschälen. Und wenn wir auch versuchen, Morus eigene Position von diesem weit gereisten Kenner ferner Länder, den er da zitiert, zu unterscheiden. Ich habe zitiert, dass jener Hytlodeus, also die fiktive Figur, das Inselreich Utopia als bestes und einziges wahres Gemeinwesen lobt und sich ausdrücklich dazu bekennt, also mit dieser Formulierung, nach meiner festen Überzeugung, nicht nur das Beste, sondern auch das Einzige, das mit Recht den Namen eines Gemeinwesens für sich beanspruchen kann. Morus eigener Text, also dieses Utopia überschriebene Ganze, endet demgegenüber so. Zitat: Ich merkte, dass er vom Erzählen müde war, und da ich nicht recht wusste, ob er Widerspruch ertragen könne, zumal ich mich erinnerte, dass er gewisse Leute deshalb getadelt hatte, weil sie gewissermaßen fürchteten, für nicht gescheit genug gehalten zu werden, wenn sie nicht etwas fänden, womit sie die Einfälle anderer Leute zerrupfen könnten, lobte ich die Verfassung der Utopia und seine Erzählung, fasste seine Hand und führte ihn ins Speisezimmer. Doch bemerkte ich vorher, wir würden wohl noch Zeit finden, über diese Dinge eingehender nachzudenken und ausführlicher mit ihm zu sprechen. Hoffentlich kommt es einmal dazu. Inzwischen kann ich zwar nicht allem zustimmen, was er gesagt hat, obschon er unstreitig ein ebenso gebildeter wie welterfahrener Mann ist, jedoch gestehe ich gern, dass es im Staate der Utopia vieles gibt, was ich unseren Staaten eher wünschen möchte, als er hoffen kann. Und dann steht da Ende der nachmittäglichen Erzählung des Raphael Hytlodeus über die Gesetze und Einrichtungen der utopischen Insel, die bisher nur wenigen bekannt ist, herausgegeben durch den hochberühmten und hochgelehrten Herrn Thomas Morus, Bürger und Vizekommis von London. Damit endet der Text. Sie sehen, das abgestufte Maß an Zustimmung, das in den Text hineinorganisiert ist, durch die Fiktionalisierung nicht nur des erzählten Gegenstandes, also hier gibt es eine Insel, die natürlich nicht existiert, das ist auch irgendwie dem Leser, auch dem damaligen Leser von Anfang an natürlich klar, auch die staatliche Ordnung, die da geschildert wird, ist fiktiv. Es wird aber nicht nur das im Text fingiert, sondern es wird auch die Erzählsituation selbst erzählt. Also Morus gibt sich als der lediglich wohlwollende Berichterstatter über einen Bericht. Die nach Abwägung zitierte begeisterte Wertung des reisenden Philosophen, jenes Raphael, wird von Morus mitberichtet, ist aber Teil der Erzählung. Morus seinerseits lässt offen, wie weit er sich im Rahmen einer jedenfalls modifizierteren Stellungnahme oder Bewertung dieses utopischen Gemeinwesens in einer Zukunft, zu der es nicht mehr kommt, dann noch den positiven Bewertungen seines Gewährsmannes anschließen will. Also er deutet an, dass er höflich sein will dem Gegenüber, stimmt zu. In der Tat gibt es im Staate der Utopia vieles, was ich unseren Staaten eher wünschen möchte, als erhoffen kann. Aber es lohnt sich weiter darüber nachzudenken und nochmal ausführlicher mit ihm zu sprechen. Und einiges ist sicherlich auch nicht ohne weiteres zustimmungsfähig. Das ist das Signal, das Morus selbst im Text platziert, als Ich-Sprecher. Diese Kennzeichnung, wenn nicht gar geradezu Stilisierung von Abstand zwischen dem, der schlankweg erzählt, wie es da ganz anders zugeht und wie erstrebenswert er das findet, und dem Berichterstatter, der sich selbst als Berichterstatter im Text präsentiert, wird in der Vorrede dieses Werkes Utopia noch auf die Spitze getrieben. Was ich jetzt zitiert hatte, war der Schluss gewesen. Es lohnt sich, die Vorrede genau anzuschauen. Diese umfasst nur 4 Seiten. Man kann sie aber gleichsam als Werk im Werk lesen. Und auch wenn Sie erlauben, möchte ich hier auch gerne noch mal einiges genauer zitieren und anschauen. Die Vorrede, also der Vorspann schon zu dem Bericht, dass man sich da auf einem Fest trifft und dass da dieser weitgereiste Raphael ist und so weiter, diese Vorrede ist angelegt als Brief an einen fiktiven Gesprächspartner, einen gewissen Petrus Aegidius. Sie können hier nicht zuletzt auch gewisse Anklänge an die spätantike Briefkultur heraushören aus dem ansonsten als Bericht über einen Bericht angelegten Werk. Ich zitiere, also der Beginn dieser Vorrede. Steht drüber, Vorrede zu dem Werke über die beste Staatsverfassung. Thomas Morus grüßt Petrus Aegidius vielmals. Ich schäme mich beinahe, liebster Petrus Aegidius, dir dieses Büchlein über den Staat von Utopia erst nach fast einem Jahr zuzusenden, das du zweifellos schon nach 6 Monaten erwartet hast, da du ja wusstest, dass in diesem Werk die Mühe des Erfindens für mich wegfiel und ich auch über die Einteilung nicht nachzudenken brauchte, was ich mit dir zusammen, genauso wie du, den Raphael erzählen hörte. Daher gab es ja auch keine Mühe mit dem sprachlichen Ausdruck, denn seine Redeweise konnte nicht gewählter sein, da sie einmal unvorbereitet und augenblicksgebunden war, dann aber die eines Mannes, der, wie du weißt, nicht so sehr des Lateinischen als vielmehr des Griechischen mächtig ist. Je näher aber meine Ausdrucksweise seiner lässigen Schlichtheit kommt, umso mehr wird sie der Wahrheit entsprechen, die allein in dieser Sache meine Sorge sein wird und muss. Ende des Zitats. Morus, genauer sein autorschaftliches Ich, also dieser Ich-Sprecher, den er hier in seiner Vorrede schafft, kreiert und als der er auftritt, Morus schildert dann weiter in dem Brief an diesen Freund, der offensichtlich bei dem Gespräch, was dann in der Tat auch später berichtet wird, dabei war mit diesem Raphael. Morus schildert dann weiter, dass es aber eben doch schwierig gewesen ist, sprachlich das Ganze niederzulegen, auch wenn er ja eigentlich gar nichts zu fingieren hatte, weil es ja nur niederzuschreiben galt, was er wirklich gehört hatte. Er schildert dann weiter, wie es außerdem ein Problem war, dass er leider sehr wenig Zeit zum Abfassen seines Textes gehabt habe. Zitat, während ich draußen fast den ganzen Tag Fremden, den Rest zu Hause, den meinigen widme, bleibt für mich, das heißt für meine schriftstellerische Tätigkeit, nichts übrig. Und das wird dann also ausführlich auch nochmal beschrieben, was er alles tun muss und wie schwierig es ist, dann irgendwie Zeit zu gewinnen. Wann also soll ich schreiben, lässt er diesen Ich-Autor klagen. Zitat, nachdem er allerlei schon aufgelistet hat, dann weiter Zitat, ich habe dabei noch gar nicht vom Schlafen gesprochen, nicht einmal vom Essen, das vielen nicht weniger Zeit stiehlt als der Schlaf, der fast die Hälfte des Lebens wegnimmt. Ich aber gewinne gerade die Zeit, die ich dem Essen und Schlafen stehle. Wenn das auch wenig ist, so habe ich dennoch zwar langsam, aber da es eben doch etwas ist, endlich die Utopia beendet. Nun sende ich sie dir, lieber Petrus, damit du sie liest und mich aufmerksam machst, falls mir etwas entgangen sein sollte. Obwohl ich mir in dieser Beziehung nicht gänzlich misstraue, ich wünschte, Geist und Gelehrsamkeit stünden mir in dem Maße zu Gebote, wie ich mich in jeder Hinsicht auf mein Gedächtnis verlassen kann, so traue ich dennoch nicht so weit ihm, diesem Gedächtnis, dass ich es nicht für möglich hielte, es könne mir etwas entfallen sein. Zitat Ende. Machen wir uns klar, wie viel weitere absichernde Distanzierungen hinsichtlich der Möglichkeit von Fehlern in seinem dann ja später nachfolgenden Text Morus hier anbringt. Es beginnt mit diesem sprachlichen Dilemma. Er muss zwar referieren, was jemand anderes sagte, aber irgendwie ergibt das doch erstens ein sprachliches Problem. Die gelehrte Schlichtheit der Ausdrucksweise seines Gewährsmannes kann er nicht ohne weiteres nachahmen, wird zumindest nahegelegt, was die Wahrheit von den Aussagen, die er da niederzulegen, in der Lage nur ist, möglicherweise bereits verfälscht. Dann fehlt ihm die Zeit. Wehklage über die Monate, die vergangen sind. Und auch das dürfen wir annehmen. Auch darunter leidet natürlich dieser Stück für Stück niedergelegte Bericht, der eben immer nur so in den Zeiten, die man dem Essen und Schlafen noch abgewinnen konnte, weiter gedeihen kann. Schließlich weist Morus ausdrücklich darauf hin, er traue seinem Text selber nicht. Er habe zwar ein sehr gutes Gedächtnis, aber er halte es doch für möglich, dass ihm da etwas entfallen sei. Und schließlich ist der fertige Text, den der Leser im Buch, nachdem er diese Vorrede hinter sich hat, dann ja vor sich liegen hat und in den er dann einsteigt, wenn wir das Faktum, dass das als Brief organisiert ist und was das Thema dieses Briefs ist, ernst nehmen, dann ist der fertige Text offenbar gar nicht wirklich ein endgültiger Text, sondern man hat den Eindruck, möglicherweise ist hier lediglich eine Korrekturversion abgedruckt. Also eine Version, die Morus an den Petrus als dem anderen Ohrenzeugen des Gesprächs geschickt hat. Jedenfalls ist nicht ganz klar, ob das Manuskript, das dann folgt, das Manuskript ist, das er dem Petrus schickt oder irgendeine spätere Version. Jetzt sind zwei Hände hochgegangen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Stilisiert er sich wirklich selbst, wenn ich erzähle? Oder ist es auch eine fiktive Person, die er sich erzählt?
Also es steht immer Morus drunter und insofern, also er erwähnt nicht jetzt seinen eigenen Namen dauernd im Text, aber es ist als sein eigener Text stilisiert. Sonst könnte man sich noch fragen, wer spricht da eigentlich, ist richtig.
Ich würde gerne auf den Hochverratsprozess protokoll existieren und auf dieser Text eine Rolle gespielt.
Gute Frage, die kann ich aber nicht beantworten. Also meines Wissens nicht. Es waren andere diplomatische Verwicklungen, also in seinem Amt, und hat Morus auch mutig agiert, hat auch also eigenständige politische Meinung dann nach der Absetzung und so weiter vertreten. Also von daher ist er in politischen Konflikten einfach angeeckt. Und er ist ja deutlich nach der Publikation dieses Textes ins Amt gekommen. Also erstmal jedenfalls kann das nicht so anstößig wahrgenommen worden sein. Tja, also ich denke mal, ich komme da gleich noch drauf. Also und der Punkt ist, dass wir hier ruhig auch ein Stück weit vom Text ausgehen können. Also im Grunde will ich darauf hinaus, Ihnen zu zeigen, was für eine Fülle von Hinweisen hier geschickt eingebaut sind, abgesehen davon, dass es natürlich glänzend geschrieben ist und unterhaltsam und so weiter, aber eine Fülle von Hinweisen, die kunstvoll einen Abstand organisieren zwischen der Person, deren Namen als Autor auf dem Buchdeckel steht, und sozusagen dem, was letztlich an Botschaft eingeschachtelt oder eingerahmt im Text kommuniziert wird. Und diese Selbstdistanzierungen sind ja verpackt in diese als kleines, gesondertes Kunstwerk eigentlich schon fast lesbare Vorrede, oder jedenfalls ein Teil dieser Selbstdistanzierung. An dem zitierten Punkt ist das Vorwort noch nicht zu Ende. Morus kommt nämlich nun darauf zu sprechen, dass ein junger Gehilfe, John Clement, den er offenbar wegen Einzelheiten um Rat gefragt hatte, bereits Einwände gegen einzelne Punkte im Manuskript vorgetragen hat. Bestimmte Zahlen stehen in Frage. Also bestimmte Zahlen werden von diesem John Clement, dem jungen Gehilfen, in Frage gestellt. Und diese Frage nun reicht der Ich-Autor an seinen Briefadressaten, also an diesen Petrus Egidius, weiter. Die Frage lautet, sind die erinnerten, durch den Autor erinnerten Angaben hinsichtlich dessen, was Victor Deus gesagt hat, alle richtig? Angaben etwa zur Breite des Flusses, an welchem am Maurotum die Hauptstadt von Utopia liegt, oder zur Länge der diesen Fluss überspannenden Brücke. Morus bittet Petrus ausdrücklich, diesbezüglich kritisch Stellung zu beziehen. Ansonsten müsse er entscheiden, wie er jetzt umgehen soll mit diesen leicht divergierenden Zahlenwerten. Er werde sich im Zweifel an seine eigene Erinnerung halten müssen, anstatt sich auf den jungen Gehilfen zu verlassen, schreibt er. Zitat: Denn so sehr ich darauf bedacht bin, dass nichts Falsches im Buche stehe, so will ich doch, sofern etwas zweifelhaft ist, lieber etwas Unrichtiges als eine bewusste Lüge sagen, weil ich lieber aufrichtig als durchtrieben sein will. Zitat Ende. Mit anderen Worten, da nicht auszuschließen ist, dass hinter gewissen Fremdinformationen vielleicht sogar Lügen stehen könnten, vertraut der redliche Autor, auch wenn er sich unsicher ist, im Zweifel lieber seiner eigenen Erinnerung. Also die Verantwortungsübernahme, man kann Dinge nicht klären. Hier inszeniert sich jetzt der Sprecher auch kunstvoll als im Zweifel höchst verantwortlicher Bürger für das, was man möglicherweise gar nicht sicher klären kann. Also er tritt ein, weil er sagt, also lieber aufrichtig eine vielleicht nicht richtige Angabe, von der man aber glaubt, sich an sie zu erinnern, kommunizieren, als sich auf jemand anderes verlassen, der eine Zahl anbringt, die man nicht nachprüfen kann. Dennoch, so Morus an Petrus, solle dieser das prüfen, und er solle sich, dieser Petrus, am besten noch einmal schriftlich rückversichern bei jenem Raphael. Und eine wichtige Frage solle er bitte auch mit dem Raphael noch mal klären, nämlich die Frage, wo die Insel Utopia denn nun eigentlich geografisch gesehen wirklich liege. Also der Briefadressat kriegt nochmal den Auftrag, mit dem eigentlichen Erzähler, also Berichterstatter, Kontakt aufzunehmen und das noch zu klären. Indirekt wissen wir als Leser, dass das jetzt eben auch zu den Punkten gehört, über die Morus selbst aus Erinnerungsgründen oder weil davon vielleicht auch gar nicht die Rede war, gar nichts sagen kann. In einem letzten Schwenk wendet sich das autorschaftliche Ich dann einer noch grundlegenderen Frage zu. Ich zitiere. Wir sind immer noch in dieser Vorrede. Indessen, um die Wahrheit zu sagen, bin ich mir selber noch nicht sicher, ob ich das Werk überhaupt herausgeben soll. Der Geschmack der Menschen ist ja nämlich so verschieden. Die Einstellung mancher Leute ist so seltsam. Es gibt so viel Undank, so viel widersinnige Urteile, dass damit offenbar die viel besser zurechtkommen, die froh und sorglos in den Tag hineinleben, als die sich mit der Sorge abplagen, etwas zu veröffentlichen, was undankbaren oder verwöhnten Lesern Nutzen oder Vergnügen bereiten könnte. Die meisten Menschen wissen nichts von Literatur. Viele verachten sie. Der Ungebildete weist alles als zu schwer zurück, was nicht völlig geistlos ist. Die Schulfüchse verachten alles als platt, was nicht von herkömmlichen Phrasen wimmelt. Einigen gefällt allein das Althergebrachte, den meisten nur die eigene Weisheit. Der eine ist so griesgrämig, dass er keinen Spaß zulassen will, der andere so engstirnig, dass er keinen Witz vertragen kann. Manche sind so fade, dass sie jeden Spott scheuen, wie von einem tollen Hund gebissen, wie ein von einem tollen Hund gebissener das Wasser. Andere wieder sind so launisch, dass ihnen im Sitzen etwas anderes einfällt als im Stehen. Ich überspringe etwas und weiter. Es gibt außerdem einige so Undankbare, die sich zwar an einem Werke höchstlich ergötzen, nichtsdestoweniger aber den Verfasser ablehnen. Nicht unähnlich jenen höflichen Gästen, die mit einem üppigen Mahle reichlich bewirtet, schließlich gesättigt nach Hause gehen, ohne dem Dank gesagt zu haben, von dem sie eingeladen worden sind. Zitat Ende. Das Vorwort endet dann mit der Bitte an den Briefpartner, doch in Abstimmung mit jenem Raphael Hyzlodeus endgültig zu sagen, ob das Werk veröffentlicht werden solle oder nicht. Und dann folgt ein briefliches, also brieftypisches Lebewohl. Der Leser ist also, nachdem er das alles gelesen hat, gehalten anzunehmen, dass der Rat, das Buch zu publizieren, vermutlich im Nachhinein seitens der Adressaten des Briefes, also seitens natürlich des Petrus als direktem Adressaten, aber möglicherweise dann auch seitens Petrus gemeinsam mit Raphael, der ja auch gefragt werden soll, ob es sinnvoll ist, das zu publizieren, dass dieser Rat, das Buch zu publizieren, ergangen ist an den zweifelnden Morus. Dokumentiert ist das nicht im Text. Es könnte aber auch sein, dass da gar nichts kam, wie auch immer, dass wir quasi den eingefrorenen Zustand, also dieser Brief mit einem Manuskript in einem nur so weit fertigen Zustand, wie der Brief dokumentiert, dass das sozusagen als Ganzes irgendwie so von wem auch immer publiziert worden ist. Durch diesen Kunstgriff legt der Autor einerseits die Verantwortung für seinen Text nun quasi ausdrücklich noch einmal in die Hände anderer. Also, wenn es denn publiziert worden ist aufgrund des Rats der anderen beiden, dann hat er ja sozusagen eigentlich, also er hat die ja entscheiden lassen, ob das erscheinen soll. Wenn es anders wie zu einer Publikation kam und wir eigentlich hier nur ein Manuskript und einen Brief zu einem Manuskript haben, dann ist der verantwortlich, der das so in dieser sozusagen dann dokumentarischen oder wie auch immer Absicht publiziert hat. Man könnte angesichts dieses fulminanten Vorspanns in Verbindung mit dem indirekten Charakter des gesamten Berichts aus Utopien den zitierten von Morus abschließend geäußerten inhaltlichen Vorbehalten gegen die politischen Einschätzungen des Hyzlodeus für den ganzen Text gewissermaßen von einer Entantwortungskaskade sprechen, die hier durch Morus eingebaut ist. Es wird als Text sozusagen in ganz, ganz viele Anführungsstriche gesetzt, also Anführungsstriche der unterschiedlichsten Art, inhaltliche Anführungsstriche, aber eben auch vom Zustandekommen des Ganzen hier in Anführungsstriche gesetzt, wovon die Rede ist. Auf der anderen Seite, darauf bin ich jetzt nicht so eingegangen, das könnte man auch noch im Detail untersuchen, finden sich im Text allerlei exotische Ausschmückungen, Ausschmückungen, die auch darauf hin, also jedenfalls doppelt lesbar sind. Man könnte natürlich jetzt das als Dokumentation einer ganz, ganz fremden Kultur lesen, irgendwie ethnologisch, aber auf der anderen Seite geben die dem Text durchaus ein fiktives Gepräge, also Beispiel, die Priester Utopiens tragen mit Flaumfedern geschmückte Gewänder, es gibt kuriose Fantasienamen und dergleichen. Dazu wird die Frage, wo das nun eigentlich liegt, umschifft und umspielt, also es wird nirgendwo klar, wo die Insel sich eigentlich befindet. Also hier sind auch einige spielerische Ausschmückungen, die klar das Signal setzen, es handelt sich um etwas Fiktives. Das ist die andere Seite, mit der könnte man sagen, Morus den politischen Gehalt seines Textes den man ja als kleine Staats- oder Sozialphilosophie lesen kann, entschärft. Nehmen wir beides zusammen, dann können wir festhalten, Morus trifft aufwendige Vorkehrungen, seine Schilderung Utopiens durch ineinander geschachtelte, nennen wir es Abstandshalter, von der den Leser umgebenden Realität und vor allem von sich selbst und seiner eigenen Verantwortungssphäre trennt. Das kann man nun als Hinweis auf die Diskurslage lesen und ich denke, man kann es zweifach lesen, was Morus hier tut. Zum einen ist deutlich, hier werden Vorkehrungen getroffen, die genau das tun, Abstand herstellen, was ich eben schon nahegelegt habe. Und damit wäre diese kunstvolle Organisation des Textes so zu lesen, dass wir uns klar machen können, diese fiktionalisierte Form des Philosophierens deutet an, dass das, wovon hier die Rede ist, kein Spaß ist. Und womöglich tritt der Text deswegen so betont als Spaß auf. Ganz offenkundig reagiert Morus, insbesondere mit dieser Passage, ich hatte das vorgelesen, also wo am Schluss dann die möglichen Wertungen von Lesern, die den, dann am Ende sogar den Autor, dem Autor verübeln, dass er den Text schrieb, auch wenn sie den Text eigentlich gutieren und so weiter, also das hatte ich zitiert. Ganz offenkundig reagiert Morus hier auf Einwände, die nicht nur erfunden sind, sondern möglicherweise, in welcher Wahrscheinlichkeit auch immer, tatsächlich zu befürchten sind. Missliebigkeiten, politische Reizbarkeiten, noch jenseits der ohnehin stattfindenden Zensur. Dass man zu Zeiten von Morus, also es regierte Heinrich VIII., mit renitenten Untertanen oder Konkurrenten wenig Spaß verstand, das wissen wir aus Geschichtsbüchern. Und die schon angesprochene spätere Hinrichtung wegen Hochverrat macht deutlich, wie heikel die politische Gesamtlage im England jener Jahre war. Man kann, denke ich, aber zum anderen gerade das Überdeutliche, dieses fast schon beflissene und auch natürlich witzig inszenierte Bedenkenträgertum, gerade in der Vorrede, möglicherweise auch genau umgekehrt lesen. Man kann auch das als raffinierte Maßnahme nicht nur zur Entschärfung, sondern auch zur Markierung der Zensurproblematik interpretieren. Wenn das so wäre, dann wäre das Vorwort und wäre überhaupt die kunstreiche Textorganisation ein Trick gewissermaßen, mit welchem der Autor auf die Problematik einer politischen Zensur seines Textes den Leser geradezu überdeutlich aufmerksam macht. Und damit sind wir unmittelbar bei der Funktion, welche Utopia dieser Text mehr als deutlich hat. Hier wird von einem fremden Land erzählt, diesem Inselreich und Reisen und dergleichen, aber nicht ferne Länder oder abstrakte Stellungnahmen über einen möglichen Idealstaat, so eine sozusagen Neuauflage der platonischen Überlegungen sind hier der Punkt, sondern es geht um Kritik an den herrschenden und speziell den englischen Verhältnissen, um ein präzises Kontrastbild, um die verpackte Formulierung konkreter politischer Forderungen und es geht auch um so etwas wie die politisch-theoretische Ursachenforschung. Also es stecken ja Thesen drin, woran es liegt, dass es den Utopiern in diesem gelingenden Gemeinwesen so viel besser geht. Die Kritik richtet sich speziell auf die englischen Verhältnisse und der Text enthält implizit Hinweise, wie alternativ zu regieren wäre oder mindestens Hinweise, woran sich eine gute Regierung alternativ zu orientieren hätte und wie ein alternativer Gemeinsinn der Bürger auszusehen hätte und das beides, also diese Doppelstoßrichtung einerseits an Politik und Staatsorganisation bestimmte Botschaften zu adressieren, andererseits aber eben auch an das bürgerliche Verhalten, an die Moral, an das sittliche, an die Frage, wie ist unser Sitt, nicht an die Frage, an das Publikum, das sich die Frage vorlegen soll, wie ist eigentlich unser sittliches Miteinander beschaffen, das sind die Themen des Buchs. Und ich denke, so ist Utopia als konkreter Text auch gelesen worden und so hat sich auch dieses Erfolgsgenre eingespielt. Also durch den im Spiegel eines Gegengemeinwesens, also gegen jetzt nicht im Sinne von gegnerisch, sondern einfach anders, als große Alternative, die Frage aufzuwerfen, wie steht es eigentlich um unsere Verhältnisse hier und jetzt und wie wäre besser alternativ mit Politik, Ökonomie, der Sitten, den verschiedenen Fragen der guten Sitten umzugehen. Und übrigens auch der Religion. Die Religion spielt in all diesen Utopien auch eine große Rolle. Also wie Religion organisiert wird, Priester, Kirchen und so weiter. Civitas Solis, Idea Rei Publicae Philosophicae, der Sonnenstaat, Idee einer philosophischen Republik. So heißt ein 1623 erschienenes Werk des radikalen Dominikanermönchs Tommaso Campanella, der mit verschiedenen sendungsbewussten Schriften die Inquisition auf sich zog, insgesamt 27 Jahre in grausamer Gefängnishaft zubrachte und vermutlich ebenfalls keines natürlichen Todes gestorben sein dürfte. Der Sonnenstaat, auch eine Utopie, ist als Dialog angelegt. Ein fiktiver Großmeister des Ordens der Hospitalier unterhält sich mit einem Genueser Admiral, also wiederum einem Seereisenden, und wir haben hier wieder einen Reisebericht im Hintergrund. Gezwungen auf der Insel Taprobana zu landen. Taprobana, das ist ein direkter Hinweis auf Morus, denn in Morus Utopia wird eine solche Insel kurz erwähnt. Gezwungen also auf dieser Insel zu landen, habe eine Schar bewaffneter Männer und Frauen ihn, also diesen Genueser, diesen Seemann oder diesen seereisenden Admiral, in die Sonnenstadt verbracht. Diese Sonnenstadt wird dann zunächst städtebaulich geschildert, also es ist so, dass dieser Großmeister den Genueser quasi ausfragt und ihn anregt, erzähl doch mal weiter und was war denn da, wie und da und so weiter. Das teilweise bewertend kommentiert, was erzählt wird. Also der Reisende schildert zunächst städtebaulich, wie die Stadt angelegt ist. Diese von Priestern regierte Stadt erhebt sich eindrucksvoll in sieben Ringen, konzentrischen Ringen, die von Mauern gebildet werden. Die Mauern sind beschriftet mit wissenschaftlichen oder überhaupt mit verschiedenen Inhalten, also Wissen ist auf die Mauern geschrieben, innen und außen, naturkundliches Wissen, man kann dort die Sitten und Gebräuche, die Gesetze nachlesen und auch die Sprachen aller Völker sind auf diesen Mauern aufgeschrieben. Nachdem wir so eine Art Bild dieser Stadt erhalten haben, lässt Campanella dann diesen Reisenden auf Sitten und Gebräuche zu sprechen kommen. Und hier ergibt sich dann das Bild eines streng disziplinierten Gemeinwesens, wehrhafter Art und der Wissenschaft ergeben. Auch in diesem Staat ist alles Gemeinbesitz. Alle Männer nennen sich gegenseitig Brüder. Es gibt ein Vierergremium, das diesen Staat oder diese Sonnenstadtstaat regiert. Es gibt drei Würdenträger, Pon, Sinn und Mor, die Zustände, also übersetzt hieße das Macht, Weisheit, Liebe. Und einem der drei, dem Mor, Liebe, obliegt, Zitat, vor allem die Sorge für die Fortpflanzung, damit Männer und Frauen so miteinander verbunden werden, dass sie den besten Nachwuchs hervorbringen. Sie spotten über uns, weil wir der Fortpflanzung, also über uns, der Reisende sagt zu seinem Gesprächspartner, sie spotten über uns, weil wir der Fortpflanzung der Hunde und Pferde eifriger Sorge widmen, eifrige Sorge widmen, die der Menschen aber vernachlässigen. Ferner untersteht seiner Leitung, also der Leitung dieses Mohr, die Säuglingspflege, die Heilkunde, die Heilmittelzubereitung, die Aussaat und die Ernte der Feldfrüchte und des Obsts, der Ackerbau, die Viehzucht, die Herrichtung der Tische und die Zubereitung der Speisen sowie alles, was zur Ernährung, zur Bekleidung und zur Begattung gehört. Eine Menge männlicher und weiblicher Beamten, die für diese Gebiete zuständig sind, stehen ihm, also diesem regierenden Priester für diesen Bereich, zu Gebote. Ich zitiere diesen Passus, also die anderen Zuständigkeiten werden auch erläutert, weil Bildung, Mahlzeiten, Bekleidung, Hygiene, vor allem aber die Fortpflanzung in Campanellas Schrift eingehend als jeweils fest geregelt geschildert werden. Es kommen dazu, also das, sozusagen die Familien- und Bevölkerungspolitik ist ein sich durchziehendes Thema, gibt es auch schon bei Morus, aber wird hier bei Campanella mit einer besonderen Obsession, könnte man sagen, durchgearbeitet und entworfen für dieses fiktive Reich. Es kommen dazu auch wichtige Themen Krieg und Gerichtswesen sowie die Religionsausübung. Am Ende des Textes findet sich eine längliche Auseinandersetzung über einen aus Sicht des Großmeisters, der dem Reisenden zuhört, nach einigem Hin und Her für mit dem Christentum vereinbar erklärten Hang jener Inselbewohner zu Zahlenmystik und Astrologie. Also Campanella schildert die Religion als eine zahlenmystische und irgendwie auch astrologisch zugeschnitten. In der Reihenfolge, in der diese Themen abgeschritten werden, erinnert der Sonnenstaat durchaus an die Schrift von Morus. Es entsteht aber das Bild eines Gemeinwesens, das im Ganzen durchaus anders anmutet als das Inselreich der Utopier, von dem eben die Rede war. Der Sonnenstaat ist nicht allein auf ein geordnetes, gutes Leben angelegt, sondern auf Fortschritt. Auf eine maschinenartige, könnte man sagen, mit den Mitteln von Wissenschaft und Hygiene hochgetriebene Produktivität in allen Bereichen. Die Inselbewohner glauben dabei, Glieder eines Körpers und der eine Teil des anderen zu sein. So heißt es an einer Stelle. Und Körper ist sowieso ein zentrales Stichwort. Ich habe das mit diesem Zitat zu der Familien- und Bevölkerungspolitik schon ein bisschen angedeutet. Campanellas leistungsfähiger Ordnungsstaat hat tatsächlich biopolitische Züge, würden wir heute sagen. Es geht um die Kinder, um deren Ausbildung natürlich auch, aber eben auch um deren physisch optimale Entstehungsbedingungen, so drücke ich es mal ein bisschen kühl aus. Dass der Raum so groß ist, denn die Heirats- und Fortpflanzungsregeln ausgerechnet in der Utopie eines fanatischen Klerikers spielen, ist vielfach bemerkt worden in der Literatur über den Sonnenstaat. Es ist auch noch ein vielleicht interessantes exotisches Detail, dass Campanella seine Inselbewohner, die seit der Renaissance Techniker ja durchaus bereits bewegende Flugkunst realisieren lässt. Also auch das Thema Wissenschaft und Technik spielt im Sonnenstaat eine große Rolle, aber Campanella ist sozusagen selektiv interessiert an bestimmten Dingen und die Flugkunst fasziniert ihn. Es wird zweimal auch etwas ungeschickt angesprochen, also der ganze Text ist in einem Zustand, der sozusagen nicht ganz konsistent ist. Es gibt zwei Stellen, an denen das Thema mit dem Fliegen angesprochen wird. Interessant ist, das mutet auf den ersten Blick sehr modern an, dass Campanella auf der anderen Seite schildert, dass die Einwohner des Sonnenstaates die Flugkunst realisieren konnten, weil sie dafür Himmelskräfte mobilisiert haben, aufgetan haben. Das dokumentiert dann doch eher die astrologische Neigung und eine bestimmte, ja sozusagen religiöse Vision als eine technische. Ich will dir noch berichten, spricht der weitgereiste Genueser, das ist dieser Zusammenhang, in dem dann vom Fliegen die Rede ist, eine dieser beiden Stellen. Ich will dir noch berichten, dass die Sonnenstaatler aufgrund der Beschaffenheit des Mondes und des Merkur und mit Hilfe der Sonnenbahn bereits die Kunst des Fliegens sowie andere Künste erfunden haben. Die Sterne nämlich vermögen in der Luft etwas bezüglich der Kunst des Fliegens. Was in unseren Gegenden mit dem Wasser und dem Schwimmen zusammenhängt, das ist unter dem Äquator auf die Luft und auf das Fliegen bezüglich. Infolge der Lage der Erde zum Sonnenhimmel. Zitat Ende. Also eine etwas vage Theorie, wie es den Sonnenstaatern gelungen ist, zu fliegen. Und von diesem Typ sind etliche Stellen in dem Text, also eine kuriose Mischung aus Fortschrittsoptimismus und strenger Ordnungsstaatlichkeit, rigider Regulierung des Gemeinwesens und auf der anderen Seite diese religiös-mystischen oder ja, magie-affinen Untertöne. Campanellas Text bricht mitten im Dialog mehr oder weniger abrupt ab und man muss ihm insgesamt einen literarisch wie philosophisch allenfalls mittleren Grad der Durcharbeitung bescheinigen. Was auffällt, fragen wir uns nach der Bauweise und der Funktion dieser utopischen Gegenwelt als eine, die unterschwellig kritisch auf die dem Leser vertraute Gegenwart reflektiert. Also dieses Uns, dieser Vergleich mit dem Uns, taucht ja auf. Campanella geht hier anders vor als Morus. Er tritt nicht selber als Ich-Autor in Erscheinung. Er tritt weder als einer auf, der da zustimmt, noch als einer auf, der da nur modifiziert zustimmt oder sich distanziert. Campanella verwendet insgesamt viel weniger Kunst darauf, seine fiktive Inselwelt in ein irgendwie präzise vermitteltes Verhältnis zur Welt des Lesers, zur Realität, wie auch immer, zu setzen. Und was er tut, ist, dass er diesen Kunstgriff vornimmt, den Sie jetzt eben schon an verschiedenen Stellen gehört haben. Er lässt die Bewohner des Sonnenstaates unsere Welt kennen. Also die Bewohner des Sonnenstaates äußern sich über uns. Das ist also der Modus, in dem er den Bezug zur Realität der Leser herstellt. Die Bewohner des Sonnenstaates ziehen ihrerseits den Vergleich. Sie vergleichen sich mit uns und bemitleiden uns. Das ist eine etwas treuherzige Anlage des Ganzen. Man könnte sich natürlich fragen, wie kommt das jetzt, dass die von uns wissen und wir von denen nicht und so weiter. Das ist alles nicht Campanellas Problem. An dem Punkt ist es einfach sozusagen wie ein bisschen wie eine Kindergeschichte organisiert oder vielleicht hat es den Zug einer Glaubensfabel. Es gibt da eben Wesen, die uns kennen, über uns alles wissen, ein anderes Leben leben und uns erzählen, was sie denken über das Leben, das wir führen. Die Inselbewohner belehren uns, also quasi aus dem Buch heraus direkt, wo auch immer die Kenntnisse herkommen mögen, die sie über unsere Kultur haben. Sie haben etwas von einem Allwissenden gegenüber. Im Ganzen wirkt der Sonnenstaat, ich hatte das Attribut schon verwendet, ein wenig kindlich und man könnte vermuten, er ist wohl auch für den etwas schlichteren Leser gedacht. Nova Atlantis, Neu Atlantis von Francis Bacon, erschienen 1638, also nur wenige Jahre nach Campanellas Sonnenstaat, das dritte Beispiel einer Utopie, muss ebenfalls als gegenwartskritisch ausgemalte Alternative bestehender Verhältnis gelesen werden, entwirft aber nicht einfach das Bild einer religiös durchformten Hygiene- und Leistungsordnung, so wie Campanella das tut mit diesem ringförmig zentrierten Inselstaat, sondern was Bacon entwirft, ist eine regelrechte Republik der Wissenschaften. Erneut sind einige Details sehr verwandt und vieles dann doch auch wieder anders. Bacon liefert eine Wir-Erzählung, ist also stärker dramaturgisch engagiert. Wir werden mitgenommen ein Stück weit auf die Reise, erneut eine Schiffsreise, Es gibt wetterbedingte Kursabweichungen. Das Schiff läuft im Hafen einer unbekannten Insel ein. Die Insel heißt Ben Salem. Die Besatzung wird dann, verlässt also das Boot, sie wird durch die, oder das Schiff, sie wird durch die fremden Inselbewohner, die sie antrifft, zunächst in zahlreichen Sprachen, offensichtlich beherrschen diese Inselbewohner viele Sprachen, aufgefordert, sie sollten innerhalb von 16 Tagen wieder abreisen. Dann werden jedoch alle in zivilisierter Manier empfangen, zunächst einmal beherbergt und auf der Insel herumgeführt. Die Reisenden erleben eine beeindruckend kultivierte Umgebung, werden vorübergehend in einem Fremdenhaus untergebracht, das offensichtlich existiert. Also man hat Gäste auf dieser Insel, dieses Fremdenhaus ist bestens ausgestattet, sie werden begleitet, versorgt. Und ein älterer Priester erzählt ihnen zunächst von der Geschichte und auch der Gesellschaftsordnung des Landes, welches regiert wird auf der Basis der Bibel. Also wir teilen mit diesen Bewohnern sozusagen den christlichen Bezug. Regiert wird die Insel durch, wie dann die Reisenden erfahren, durch die Nachfahren eines Hauses Salomons. Die Errungenschaften der Insel bestehen neben Frieden, Bescheidenheit und Bildung der Bewohner auch wieder in blühenden Wissenschaften und fortgeschrittener Technik. Hier nun geht Bacon viel stärker ins Detail als Campanella und wir sehen, dass hier eine sehr viel elaboriertere Vorstellung, geradezu ein Programm auch von Wissenschaft, und zwar forschender Wissenschaft, exemplifiziert wird an den Institutionen und auch am Stand der Kenntnisse und ja, den Aktivitäten dieser Inselkultur. Aus der Erzählerperspektive wird dies ungebrochen positiv geschildert. Zitat: In der Tat, heißt es an einer Stelle, wenn irgendwo auf der Welt es einen Spiegel gibt, der die Augen der Menschen anlocken und fesseln kann, so bietet ihn dieses Land. Zitat Ende. Auch auf Ben Salem werden Ehe und Fortpflanzung im Zeichen eines Geistes der Keuschheit streng funktional geregelt. Kinder gelten den Beteiligten als unser zweites Leben und werden nur innerhalb einer längere Zeit zuvor vertraglich vereinbarten Ehe gezeugt. Auch hier allerlei Rituale, die geschildert werden, und sie werden dann diese Kinder mit großer Sorgfalt erzogen und ausgebildet, sowohl in sittlich-moralischer Hinsicht als auch in wissenschaftlicher Hinsicht, von Sprachen bis Naturkunde. Vielleicht ist auch noch erwähnenswert das Thema Gesundheit, also Hygiene, Gesundheit. Bacons Utopie ist dafür bekannt, dass sie auch so etwas wie eine Euthanasie-Vision enthält, also wie mit den Alten umgegangen wird, ist auch geregelt. Das Sterben wird so organisiert, dass es auch seinen Schrecken verliert und so im Sinne aller, auch genau wie Ehe, Fortpflanzung, Geburt, als Teil eines gut geregelten Ganzen durchorganisiert ist. Die Reisenden in dieser Geschichte erhalten schließlich die Gelegenheit, mit dem Vater des Hauses Salomons, offenbar dem höchsten Würdenträger der Stadt, zu sprechen, eine eindrucksvolle, priesterartige Erscheinung. Und dieser alte Herr äußert sich dann den Reisenden gegenüber über die Errungenschaften des Landes, freundlich, weitläufig, in seinen eigenen Worten. Er schildert ihnen die wahre Verfassung des Hauses Salomons. Und das zieht sich dann über Seiten hin. Dieser lange Vortrag des obersten Würdenträgers stellt auch gewissermaßen das Ende des Textes dar. Also das zieht sich über eine ganz lange Strecke und danach, ich komme darauf gleich, endet dann der gesamte Text. Ich zitiere Ihnen zunächst einige Passagen aus dieser Rede dieses Oberhaupts. In dieser Rede ist vor allem ausführlich vom Stand der Wissenschaften auf der Insel die Rede. Und der wiederkehrende Anfang vieler Abschnitte lautet immer wieder: wir haben das. Also es werden Errungenschaften erläutert und präsentiert und auch sehr detailliert beschrieben. Beispielsweise, Zitat: Wir haben große Seen, sowohl salzige als auch süße. Wir benutzen sie aber, um Fische, ferner Wasser- und Sumpfvögel jeder Art in ausreichender Menge zu züchten. Wir gebrauchen sie auch als Begräbnisstätte für gewisse natürliche Körper. Wir haben nämlich einen Unterschied der Vorgänge in den Stoffen gefunden, die in der Erde vergraben oder der unterirdischen Luft ausgesetzt sind und in denen, die wir in das Wasser versenken. In einigen der Teiche, die wir angelegt haben, wird süßes Wasser aus salzigem gefiltert, in anderen aber Süßwasser künstlich in salziges verwandelt. Wir haben außerdem Felsen mitten im Meere und bestimmte offene Stellen unmittelbar am Gestade, um Maßnahmen durchführen zu können, durch die wir die Meeresströmungen erforschen. Wir haben auch reißende Strudel und Katarakte zur Erzeugung mannigfacher heftiger Bewegungen. Zu ähnlichen Zwecken haben wir mehrere Maschinen, die Winde auffangen, vervielfältigen und verstärken. Zitat Ende. Also Energiegewinnung und Forschung werden hier beschrieben in durchaus modern anmutender Manier. Es geht aber auch an einer anderen Passage nicht um diese sozusagen eher physikalisch-chemischen Techniken, sondern es geht auch um naturkundliche Forschung gewissermaßen protobiologischer Art. Nochmal Zitat. Wir haben auch Käfige und Gehege für Säugetiere und Vögel aller Art. Diese halten wir nicht so sehr ihrer Sonderlichkeit und Seltenheit wegen, als zu Sektionen und anatomischen Versuchen, um dadurch so weit wie möglich auch Einblick in den menschlichen Körper zu gewinnen. Dabei haben wir viele wunderbare Entdeckungen gemacht, so etwa über die Fortdauer des Lebens, nachdem einige Teile, die ihr für lebenswichtig haltet, abgestorben sind oder entfernt wurden, über die Wiederbelegung einiger, die scheintot waren und Ähnliches. Wir machen an diesen Tieren Versuche mit allen Giften, Gegengiften und anderen Heilmitteln, sowohl auf medizinische als auch auf chirurgische Weise, um den menschlichen Körper besser schützen zu können. Zitat Ende. Also da könnte man jetzt noch einige Seiten abschreiten, was an Aktivitäten in diesem Wissenschafts- und Forschungsgemeinwesen betrieben wird. Bacons Text aber, wie schon erwähnt, reißt ziemlich abrupt ab in dieser Leistungsschau, die hier sozusagen kommuniziert wird. Und das Ende ist auch einigermaßen schlicht. Die Reisenden fallen, nachdem dann der Sprecher aufgehört hat, in dieser Form die Insel zu erklären, die Reisenden fallen auf die Knie. Daraufhin segnet der alte Herr die Reisenden, also die Berichterstatter, Zitat: Es segne dich Gott, mein Sohn, ebenso möge er den Bericht, den ich dir gegeben habe, segnen. Ich gebe dir die Erlaubnis, ihn zum Wohle anderer Völker zu verbreiten, da wir ja hier als ein dem Fremden fast unbekanntes Volk im Schoße Gottes leben. Nachdem er so gesprochen hatte, entfernte er sich. Mir und meinen Gefährten hatte er aber, mit diesem Satz endet Bacons Text, ungefähr 2000 Geldstücke angewiesen, denn die Väter sind, wohin sie auch kommen, äußerst freigebig. Zitat Ende. Man möchte geradezu sagen, auch das noch. Jetzt sind sie auch noch großzügig. Wir sehen, was Bacon für einen Weg wählt, um sozusagen diese Brücke zu schlagen in die Welt der Leser hinein. Hier wird in gewisser Weise auch der Text autorisiert durch jemand anderes als ihn selbst. Hier ist es dieser höchste Würdenträger, der gewissermaßen den Auftrag erteilt, zu verkünden, zu berichten, was er gesehen hat. Also nicht den Auftrag, er gibt die Erlaubnis, zum Wohle aller Völker zu erzählen, wie auf der Insel Bensalem die Verhältnisse sind, wie dort geforscht wird, wie dort Errungenschaften kultiviert werden, die andere noch nicht haben. Die Betonung liegt auf noch nicht, denn es ist klar, was für eine fortschrittsgeschichtliche Anmutung hier im Spiel ist. Wenn es andere wissen, wenn man sich daran orientiert, an diesem Idealbild, dann könnten auch wir diesen Weg einschlagen, der dort auf der Insel schon so erfolgreich beschritten worden ist. Bacon präsentiert eine Utopie, aber man könnte doch sagen, die Art, wie er das verknüpft, dieses Botschaften in die Welt hinaustragen, diesen Auftrag, die Art, wie er das verknüpft, ist ein doch nicht so sehr genau ausgearbeiteter Gegenwartsbezug. Es hat fast ein bisschen was Verkündigungs- oder Offenbarungshaftes und es wird dieses im Ganzen reichlich exotische Gesamtbild dieser Wissenschaftsgemeinschaft oder dieses Wissenschaftsstaates auf Bensalem in eine Zukunft projiziert. Also der kritische Bezug, die pointierte Gegenwartskritik ist hier als Ganze mit im Spiel. Also es wird deutlich, hier wird etwas unterlassen. Wir leben nicht so. Aber es wird gerade durch diesen Hinweis, verbreite das zum Wohle anderer Völker, doch eher in die Zukunft projiziert, was zu lernen wäre aus dem Text, als dass wir eine detaillierte Abarbeitung an bestimmten politischen Verhältnissen im eigenen Land vorziehen. Sehen wir den Vorspann an, der auch Bacons Text vorausgestellt ist, so erhärtet sich der Eindruck, dass Bacons Utopie weniger beeindruckt, sofern er politisch differenzierte Kontraste aufzumachen vermag zu den bestehenden Verhältnissen, denn als eine, kann man sagen, als ein großartiges Stück Science Fiction. Der Vorspann ist ein wenig verblüffend und hier handelt es sich nun nicht um eine Fiktionalisierung, sondern es ist eine tatsächlich als Herausgeber tätige Person, die sich hier äußert, nämlich William Rawley, Bacons Sekretär. Er hat Nova Atlantis folgende Zeilen vorangestellt. Zitat: An den Leser. Diese Fabel von Neu-Atlantis erfand der wohledle Verfasser, um in ihr eine Art Muster und die Beschreibung einer zur Erklärung der Natur und der Größe und Macht ihrer Werke gegründeten Gesellschaft zu liefern, die er mit dem Namen des Hauses Salomons oder der Gesellschaft der Werke der Sechs Tage bezeichnete. Und so weit spannt er auch den Faden der Erzählung, bis er dies vollendete. Dieses Musterbild, also immer noch die Vorrede, dieses Musterbild ist, wie ich zugebe, nach poetischer Gepflogenheit zu großartig und erhaben, als dass es in jeder Beziehung nachgeahmt werden könnte. Dennoch sollte man bezüglich der meisten Dinge in die Leistungsfähigkeit des Menschen keinen Zweifel setzen. Der Verfasser hatte übrigens im Sinn, in dieser Fabel ein Buch über die Gesetze oder über die beste Staatsverfassung zu schreiben. Da aber dieses Werk zu lang zu werden drohte, setzte er, um nicht an der Arbeit an seiner Naturgeschichte und der Fortführung der anderen Teile der großen Unterweisung, ein anderes Werk Bacons, die er für weit wichtiger hielt, gehindert zu werden, hier den Punkt. Dies war mein Auftrag, lies und gehab dich wohl. William Rawley. Also, ein Vorspann, der im Grunde erläutert, dass Bacons Text ein Fragment geblieben ist und der auch nochmal diese eben schon angedeutete Intention bekräftigt. Es geht um ein positives Gegenbild, dem nachgeahmt werden soll. Es geht weniger um die Kritikfunktion, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, das ist natürlich eine Sollvorstellung aufpflanzt, in die es zu gehen hat mit unserer Gesellschaft heute. Und insofern ist es natürlich auch ein kritisches Gegenbild zu den Verhältnissen der damaligen Zeit. Aber die Art und Weise, wie die Relation zur Gegenwart der Leser hergestellt wird, ist eine, die mehr oder weniger verzichtet auf differenzierte Verknüpfung, die dafür sorgt, dass der Leser in Einzelheiten seine eigene Welt in Frage stellt. Es geht hier mehr um das Aufpflanzen eines positiven Ideals, dem man zuzustreben hat. Sozusagen, überspitzt gesagt, egal wo man herkommt, ist das das Ideal, wo es hingeht. Man soll es den Insulanern nachtun. Weder in der Botschaft, noch vor allem in der Art und Weise, wie die ferne Kontrastwelt und die politische Gegenwart der eigenen Zeit aufeinander bezogen sind, kommen, denke ich, Campanella und Bacon an die geschickten, mehrfach zu Differenzierungen und damit zum Nachdenken, bis hin zum Nachdenken über das Faktum des sich äußern Könnens zu politisch heiklen Themen, zwingenden Zwischenstücke heran, mit welchen Morus die Welt der Fiktion und die indirekt von der Fiktion her nahegelegte und geübte Zeitkritik einerseits getrennt hatte und andererseits zusammengebracht hatte. Also Morus, denke ich, ist eben indem er so sorgfältig den Abstand herstellt und gleichzeitig auf die Abstandshaftigkeit zu reflektieren einlädt, indem er so viel Worte macht über das, was die Utopie selbst tut, ist Morus der sehr viel raffiniertere und auch bezogen auf die kritischen Effekte seiner eigenen Schrift wirkungsvoller arbeitende Autor. Es lässt sich also festhalten, dass die utopische Fabel oder Fiktion sowohl von dem Bruch lebt, den sie zu den vertrauten Gegenwartsverhältnissen ihrer Leserschaft herstellen kann, also von diesem Entwerfen eines Gegenbildes, eines ganz anderen, einer möglichen Welt, als auch von den Rückbezügen aufs Bestehende, die sie zu organisieren vermag. Also von der tatsächlichen Spannung, von der Ausarbeitung der entstehenden Kontraste. Allzu blauäugig einfach mitgeteilte Gegenwelten haben auch Effekte, setzen auch Bilder in die Welt, die einladen, ihnen nachzustreben, aber sie sind doch vergleichsweise einfach platte Idealisierungen. Ein Mittel, um Kontrasteffekte zu schaffen, vielleicht mit einigen Stoff zum Nachdenken anzureichern, aber nicht unbedingt ein Mittel, den Abstand zu reflektieren, der uns trennt von dem, was da präsentiert wird. Den Abstand und vielleicht auch die Hindernisse zu reflektieren, die uns davon abhalten, erstens diesen Zustand zu erreichen, aber zweitens vielleicht sogar davon abhalten, über dieses Problem, diesen Zustand explizit zu sprechen und zu reflektieren. Bei Morus finden wir das ein Stück weit genauer gemacht und insofern interessanter ausgebaut, eben diese Einladungen vom Hier und Jetzt her, das Gegenläufige, das da kommuniziert wird, zu reflektieren und rückzubiegen auf unsere eigene Situation, auf die Aufgabe der Philosophie in diesem Zusammenhang. Und wir entdecken so in der Utopia des Thomas Morus insgesamt nicht nur zwei, sondern drei Facetten. Zwei hatte ich schon genannt. Wir sehen hier bei Morus eine, und in gewisser Weise bei allen Utopien, bei Morus aber besonders deutlich, einerseits die Reaktion auf den mutmaßlich vorhandenen Zensurdruck und insgesamt auf das Problem, wie kommt das beim Leser an, wie weit riskiert diese Art des Philosophierens tatsächlich auch Gefahren im öffentlichen Raum. Zweitens, wir sehen, wie indirekt für den Leser Markierungen platziert werden, die genau auf die Mechanismen der Zensur und auf die Problematik der freien Äußerung hinweisen. Und das Dritte, das war der Gedankengang, den ich am Schluss angedeutet hatte, das Dritte ist, was wir sehen können am Text von Morus, wie jenes aufwendige Verschachtelungsverfahren, das Morus wählt, um seine Mitteilungen über den Inselstaat gewissermaßen einzurahmen, diesen Inselstaat, in dem alles so ganz anders zugeht als in England zu seiner Zeit, wie dieses Verschachtelungsverfahren auch eine Verbindung herstellt zwischen dem Gegebenen und dem Erfundenen. Eine Verbindung, die man in beide Richtungen begehen kann. Also man kann das Erfundene von daher sozusagen zurückbeziehen auf das Gegebene und umgekehrt vom Gegebenen auf das Erfundene reflektieren. Die Reflexionsangebote des Autors, die in diesen Verschachtelungsverfahren drinstecken, bilden gewissermaßen Brücken oder eine Brücke aus verschiedenen Facetten. Und diese Brücke fordert den Leser heraus, den Nichtort der Utopie nicht einfach nur als schöne Fantasie und Aufforderung zu lesen, die Welt sich ganz anders zu wünschen, sondern eben auch kritisch auf die eigene Gegenwart zu reflektieren. Und auf die Rolle, die das Reflektieren spielt, wenn wir von der Welt, in der wir uns befinden, Abstand nehmen wollen zugunsten von Alternativen. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe angedeutet, dass es zahlreiche Utopien gibt. Auch noch später gibt es Utopien, auch im 19. und 20. Jahrhundert. Es wurde philosophisch fabuliert, es gibt bis heute utopische Formate, mehr oder weniger leichtfüßig, manchmal überspannt, wie bei Campanella, und nicht selten blauäugig, was die Dimension der Zukunft angeht, sofern denn Utopien sich durch die Form, die sie wählen, auch auf die Zukunft beziehen. Hierzu noch zwei Sätze oder drei. Zum Problem Zukunft. Ist es eine Gegenwelt, die irgendwo anders ist und die wir als Kontrastfolie nutzen, um unsere eigenen Verhältnisse zu kritisieren? Oder handelt es sich um eine Welt, die in einer Zukunft liegt, auf die wir zugehen können, im Medium unserer Geschichte? Letzteres ist eine Perspektive, die sozusagen den Weg hin nach Utopien für möglich hält. Morus entwirft seine andere Welt gleichsam als Messlatte, an der man die Gegenwart im Kontrast schärfer betrachten kann. Bei Bacon hingegen, dem zuletzt vorgestellten Autor, wirkt die Sache etwas anders. Hier scheint jemand, dieser Priester, eine Art Vermächtnis zu deponieren, das in der Zukunft wirksam werden soll. Es wird aufgefordert, teile es den anderen mit und so weiter. Also hier wird ein Stück weit Geschichte, das, was folgt, nachdem die Utopie bekannt wird, auch schon mitentworfen. Und hier möchte ich Sie hinweisen auf einen paradoxen Effekt, der in der Tat in der Geschichte der Textform Utopie später deutlich wird. Je geschichtsbewusster eine Zeit wird, desto utopiebegeisterter wird sie auf der einen Seite im Sinne von Zielen, die hier in der Utopie nicht nur ausgemalt werden, sondern die ja vielleicht sogar historisch erreicht werden könnten, wenn wir versuchen, die Welt nach dem Bild der Utopie zu gestalten. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber taucht dann genau das auf, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, diese negative Redeweise von Utopie, das bloße Hirngespinst. Denn soweit Utopien nicht nur eine Gegenwelt entwerfen, sondern eine historische Zukunft vorausentwerfen wollen, müssen sie sich natürlich messen lassen an dem, was historisch dann tatsächlich passiert. Und dann werden sie gewissermaßen enttäuschbar oder auch widerlegbar, diese Entwürfe. Und dann kann es sein, dass man tatsächlich sozusagen gemessen an der historischen Entwicklung den Gegenentwurf als bloße Utopie, als blauäugige, als hirngespinstartige Fantasie kritisiert oder denunziert. Insofern ist es tatsächlich ein modernes Phänomen, das etwas zu tun hat mit der Vergeschichtlichung der Erwartung einer besseren Welt, dass wir utopisch so negativ verwenden, dass wir es nicht in dieser sozusagen die Gegenwart ironisierenden und in Anführungszeichen und Fragezeichen setzenden Form lediglich nehmen, sondern als eine Art Erreichbarkeitsvision hantieren, mit den ganzen Vor- und Nachteilen, wie realistisch denn die Utopie wirklich ist. Eine Utopie à la Morus muss man nicht in dem Sinne auf ihren historischen Realismus hin befragen. Und das ist bei Utopien heute mehr oder weniger zwangsläufig der Fall. Utopien bilden damals eine virtuelle Welt, in der sich Gegenwart spiegelt, aber sie sind nicht angetreten mit dem Anspruch, eine möglicherweise realistisch erreichbare alternative Zukunft darzustellen. Das wiederum ist der Druck, unter dem Utopien heute leicht stehen. Also jedenfalls, wenn sie sich nicht ausdrücklich als bloße Fantasie von vornherein sozusagen wegbewegen vom Gegenwartsbezug. Heute läuft die Anmutung mit, dass das, was man in kritischer Absicht imaginiert, um es der eigenen Gegenwart entgegenzuhalten, dann ja doch wohl auch als erreichbar und realistischerweise erstrebbar behauptet wird. Damit ende ich wieder mit einer Zusammenfassung von einigen Ergebnissen von heute. Erstens, in Form von Fabeln und insbesondere in Gestalt politischer Utopien hat die Philosophie der frühen Neuzeit abseits normalwissenschaftlicher Abhandlungen und Systeme, die in die Akademie, die Universität hineingehören, ein Genre eigener Art hervorgebracht. Und dieses Genre der Utopie wird vom 16. Jahrhundert an vielfach variiert werden. Zweitens, inhaltlich schafft die Utopie fiktionale Nichtorte, den fiktionalen Nichtort. Klassisch geschieht dies mit Hilfe des Berichts nach Seereise zu einer unbekannten Insel, auf der sich ein fremdes Gemeinwesen befindet, dessen Verhältnisse in scharfem Kontrast zu dem stehen, was der Leser kennt. Der Bericht malt dann aus, was an diesem Nichtort zu beobachten war. Mehr oder weniger klar geht es bei einem solchen Bericht nicht nur jedenfalls um eine exotisch unverbindliche Fantasiewelt, sondern was die Utopie philosophisch, politisch spannend macht, ist, dass ein gegenwartskritischer Kontrast aufgebaut wird. Die utopische Gegenwelt wäre die bessere Welt oder enthält Züge einer besseren Welt. Und insofern fungiert sie als Idealwelt, an der sich das Hier und Jetzt messen lassen muss. Drittens, im Vergleich der neuzeitlichen Utopien von Morus, Campanella und Bacon fällt inhaltlich auf, dass es sich jeweils um rationale Ordnungs- und Fortschrittsvisionen und um politisch tendenziell totalitäre Staatsmodelle handelt. In der Form treten Unterschiede über diesen verwandten Inhalten dennoch heraus, und zwar insbesondere in der Frage, inwiefern problematisiert wird, auf welche Weise die Erzählebene eines Ich-Autors mit der Ebene des Erzählten, ferne Insel, andere Staatsordnung, und mit der Ebene der Welt der Zuhörer oder Leser verbunden ist. Campanella und Bacon verfahren im Ganzen eher brüsk. Zwei Dialogteilnehmer einigen sich darauf, die utopische Welt zu begrüßen, oder aber ein Ich-Erzähler lässt den utopischen Protagonisten eine weltumspannende Botschaft sprechen und fällt dann vor ihm auf die Knie, also dieses verbreite es in andere Länder. Demgegenüber erscheint das Verfahren von Morus, es mag der Zensur geschuldet sein, auch im Hinblick auf den Status der mitgeteilten alternativen Weltmaßstäbe und wie man damit umgehen könnte, deutlich differenzierter. Morus arbeitet so etwas aus wie eine sowohl distanzierende als auch verbindende, als auch zur Reflexion einladende Brücke zwischen Lesergegenwart, Position des Autors und mitgeteilter Idealwelt. Das wiederum lenkt viertens die Aufmerksamkeit angesichts utopischer Texte auf den Rahmen, jetzt sind wir wieder bei der Textform, den Rahmen, der die eigentliche Erzählung, Seereise, fremde Gestade und so weiter, umgibt. Was der Status und der philosophische Reiz einer Utopie ist, wird man vorwiegend an den literarischen Maßnahmen ausmachen können, durch welche sie die Kernhandlung gleichsam verpackt, einrahmt. Und wie sie die eben auf dem Niveau dieser Rahmenmechanismen bezeichnete Brücke zur Gegenwart ihrer selber und zu der dem Leser vertrauten Welt, zu der sie ja den inhaltlichen Kontrast sucht, doch zu schlagen vermag. Wie diese Schritte im Einzelnen ausgearbeitet sind. Das ließe sich auch an anderen Utopien durchprobieren. Achten Sie auf die Einrahmungen, achten Sie sozusagen auf die Brückenschläge, die Hinz und Hers, die organisiert werden oder auch nicht. Fünftens, die Form der Utopie wird schnell paradox, wenn man sie mit der Möglichkeit ihrer historischen Realisierung konfrontiert. Mit der Möglichkeit also, das utopisch Geschilderte als gegenwärtige Zukunft oder gar als künftige Gegenwart der Leser und unserer selbst und unserer Welt hier und jetzt zu betrachten. Utopien bieten also eine virtuelle Welt, in der sich Gegenwart spiegelt. Sie bieten damit aber noch nicht eine realistisch mögliche oder gar als bevorstehend prognostizierte Zukunft. Oder umgekehrt, wenn das Ihr Anspruch ist, dann geraten Sie in das Problem hinein, dass Sie sich messen lassen müssen mit einer Geschichte, auf der Sie im Grunde dann schon fast wie eine historische Prognose, die Folie einer Geschichte, auf der Sie wie eine historische Prognose funktionieren können müssten. Und wenn das der Fall ist, muss eine andere Diskussion geführt werden. Nicht, was lernen wir aus diesem Spiegelbild, sondern dann muss die Diskussion geführt werden, naja, wie realistisch ist denn das alles geschildert? Wie richtig ist denn das? Wie erwartbar ist das? Und so weiter. Und dann bewegen wir uns eigentlich schon gerade nicht mehr in einem Utopos, sondern wir befinden uns dann im Grunde im Hier und Jetzt, in unserer eigenen Welt und der Diskussion über ihre realen Möglichkeiten. Insofern ist die Karriere des Utopischen eine, die mit dem Beginn der Karriere des Geschichtlichen, also vielleicht nicht zu Ende geht, aber doch sich stark verändert. Also sie gerät dann in die Debatte über Realisierbarkeiten hinein. Die gesamte fiktionale Horizonthaftigkeit dieses kritischen Philosophierens, von dem heute die Rede war. Danke für Ihre Geduld, auch mit den vielen Zitaten und bis nächste Woche.